Begrüßen Sie ganz herzlich zur Bibelstunde Mutterhaus. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich vorher angemeldet haben. Bitte tun Sie das auch weiterhin. Bitte melden Sie sich telefonisch an, da unsere Plätze begrenzt sind und es wäre so schade, wenn Sie kommen würden und dann nicht teilnehmen könnten. Heute sind wir nicht ganz so viele, das hängt damit zusammen. Der Mittwochkreis ist auf dem Michelsberg. Und heute ist unser neuer Pfarrer in Aidlingen eingeführt worden. Wir haben den Herrn Pfarrer Joos bekommen und sind sehr dankbar, dass wir jetzt wieder auch regelmäßig die Gottesdienste mit unserem eigenen Pfarrer haben können. Auch ein großes Geschenk heute. Ja, ich möchte Sie nochmal auf die Corona-bedingten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hinweisen und Sie herzlich bitten, diese zu unserer aller Schutz und Sicherheit einzuhalten. Wir haben es schon gemacht, wir tragen bis zum Sitzplatz unseren Mund-Nasen-Schutz und während der Bibelstunde, das haben Sie jetzt auch alle gemacht, kann man ihn ablegen und vor dem Rausgehen legen wir ihn wieder an. Wir halten Abstand, 2 Meter, und halten diesen Abstand auch dann nachher beim Rausgehen, und es ist schön, wenn Sie das auch einhalten, bis Sie wieder im Auto sind und dann den Mundschutz bis zum Auto tragen. Da vom Singen eine besondere Gefährdung ausgeht, möchten wir Sie bitten, wenn Sie mitsingen möchten, es ist ja wunderbar, dass wir wieder singen können, dann tragen Sie bitte den Mundschutz. Wir warten so lange, Schwester Hildegard wartet in aller Ruhe, bis jeder, der mitsingen möchte, seinen Mundschutz angelegt hat. Und dann erst beginnen wir mit dem Singen, sodass alle, die mitsingen wollen, auch mitsingen können mit Mundschutz. Ja, und heute ist noch ein Ereignis, es findet wieder der Kindertreff statt, während der Bibelstunde. Und da freuen wir uns sehr darüber, dass jetzt auch wieder die Kinder willkommen sind und sich treffen. Bitte melden Sie, wenn Sie sich selber anmelden und Kinder mitbringen, die Kinder auch mit telefonisch an. Und die zuständige Schwester wird sich, wenn es vom Wetter her möglich ist, mit den Kindern draußen treffen. Der gemeinsame Treffpunkt ist in der nächsten Zeit auf der Wiese vor dem Mutterhaus, also nicht im Mutterhaus, sondern auf der Wiese vor dem Mutterhaus. Und von dort gehen die Kinder dann gemeinsam zum Weißen Zelt. Das Weiße Zelt gehört zu unserem Naturkindergarten Pusteblumen. Also Treffpunkt auf der Wiese beim Volleyballnetze sehen Sie dann. Weil die Kinder ja draußen sind, brauchen sie eine wettergemäße Kleidung und auch feste Schuhe. Und bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine Trinkflasche mit. Und weil wir dort kein WC haben, wäre es auch sinnvoll, das Kind könnte vorher noch kurz auf die Toilette gehen. Ja, aufgrund der Corona-Verordnungen benötigen wir auch für die Kinder die Kontaktdaten. Also wenn Sie anrufen, melden Sie das Kind mit an und gehen Sie dann bitte mit dem Kind zum Volleyballnetz auf der Wiese. Und dort werden Ihre Kontaktdaten und Ihre Unterschrift nochmal aufgenommen, weil die Unterschrift der Erziehungsberechtigten nötig ist. Das alles steht auch auf einem kleinen Zettel, der liegt am Ausgang draußen. Auch auf unserer Homepage findet man alle diese Informationen. Nächsten Sonntag wird Schwester Karin Rudis die Bibelstunde halten und Sie sind heute schon herzlich dazu eingeladen. Viele von Ihnen lesen das Heft Zeit mit Gott. Es unterstützt beim Bibellesen, zeigt Zusammenhänge auf. Und da bald ein neues Quartal beginnt, haben wir Hefte draußen am großen Eingang und Ausgang aufgelegt. Und Sie können sich dort ein Heft mitnehmen und das Geld dann in die Kasse tun oder in das, ja, die Büchse. Außerdem hinterlässt uns Schwester Christa noch ein paar Bücher. Also christlicher Wegweiser von Dr. Martin Luther. Es liegen draußen ein paar Bücher, die können Sie kostenlos mitnehmen. Und bitte beten Sie auch für Schwester Christa, die ist mitten im Aufbruch. Sie hat sich hier mal vorgestellt vor wenigen Wochen. Sie bricht auf nach Brandenburg in ein Aufbauprojekt einer neuen Kirche. Und es wäre schön, wenn Sie sie auch im Gebet begleiten würden. Donnerstag geht's los. Ja, das war jetzt heute eine lange Vorrede. Jetzt freuen wir uns auf Gottes Wort und auf ein erstes gemeinsames Lied. Wie gesagt, in Ruhe Mundschutz anlegen und dann spielt Schwester Hildegard. Ich lese Sätze aus einem Gebet von David, das in der Wüste aus seinem Herzen kam. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich fest. Das sind Worte aus Psalm 63. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, auch wir wollen dich loben für deine Macht und Herrlichkeit. Danke für die Freiheit, in der wir hier beieinander sein können. Danke für die äußere Ruhe, für deine Gegenwart und dein Wort. Du siehst, wo unsere Seele heute bedürftig ist, wo wir Sehnsucht haben nach dir. Bring uns jetzt innerlich zur Ruhe und sprich hinein in unser Leben. Amen. Entschuldigung. Heute möchte ich Sie was fragen. Was löst denn bei Ihnen das Wort Gehorsam aus? Das Wort Gehorsam. Sind es Erinnerungen an Kindheitstage, an denen Sie streng erzogen wurden? Oder kommen Ihnen sofort negative Worte in den Sinn, wie blinder Gehorsam oder Unterdrückung? Oder hat jemand gerade noch Kinder, die ein bisschen aufmüpfig sind und fällt Ihnen das jetzt gerade ein? Gehorsam, gibt es das überhaupt bei Erwachsenen? Und wenn ja, ist ein Unbehagen dabei? Wie viel Unrecht geschah schon aus falsch verstandenem Gehorsam? Und wer hat schon das Recht, von mir Gehorsam zu erwarten? Wir leben doch im Zeitalter der Autonomie, der Unabhängigkeit, der Selbstbestimmung. Selbst über den Zeitpunkt des Todes wollen Menschen heute bestimmen. Vielleicht lebt in ihrem Herzen aber auch die Sehnsucht, Gott gegenüber ein Mensch des Gehorsams zu sein. Und die Sehnsucht wächst, wenn wir Jesus als den erkennen, der vertrauenswürdig, zuverlässig, treu und voll Erbarmen ist. Da wächst in uns der Wunsch, ihm aus Dank und Liebe gehorsam zu sein. Beim biblischen Verständnis von Gehorsam geht es um etwas viel Tieferes als um ein pflichtgemäßes Verhalten. Es entspringt aus der Beziehung zwischen Jesus und uns. Dazu gehört das Zwiegespräch, das Hören und Antworten. Und dazu sind wir ja alle immer eingeladen. Ich möchte mit Ihnen heute über den Gehorsam Gott gegenüber nachdenken, und zwar über den Segen des Gehorsams. Bevor wir das tun, noch ein paar Sätze zum Segen überhaupt. Segen ist Gottes heilvolle Kraft, auch zum Durchstehen schwerer Zeiten. Segen ist Gottes Wohltun an uns. Und es ist Gottes Leidenschaft, uns zu segnen. Als er die ersten Menschen geschaffen hat, da hat er sie gesegnet, bedingungslos. Jetzt also zum Thema vom Segen des Gehorsams. Gehorsam gehört zu den vier grundlegenden Glaubensäußerungen, die Sie vielleicht in der Jungschar schon gehört haben, die vier Gs. Weiß noch jemand, was zu den vier Gs gehört? Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft, jawohl, und eben Gehorsam. Lernen Kinder in der Jungschar. Sie gehören alle miteinander zu einem Leben als Jesusliebhaber. Und nicht nur im Jungscheralter, sondern in jedem Alter. Gehorsam ist kein altes, veraltetes Thema, ist ein altes, aber kein veraltetes Thema, sondern eine notwendige Herzenshaltung für alle Jesus-Nachfolger. Im beruflichen Alltag reden wir ja nicht vom Gehorsam. Aber es gibt eine Reihe Formulierungen, die nichts anderes wollen, als dass wir tun, was wir tun sollen. Im medizinischen Bereich zum Beispiel gibt es Anordnungen. Da ordnet der Arzt an, Frau X soll dieses Medikament in dieser Dosierung zu diesen Tageszeiten so und so lange bekommen. Ja, es wird doch selbstverständlich erwartet, dass das dann auch so erfolgt. Oder es gibt Vorschriften und Bestimmungen, zum Beispiel die Brandschutzordnung, die viele beschäftigt. Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Geräten. Wir wissen um die Datenschutzbestimmungen. Und nicht zuletzt beschäftigt uns alle die Corona-Verordnung unseres Landes. Also Dinge, wo erwartet wird, dass wir tun, was da steht. Wir leben also mit einer Vielzahl von Vorgaben, die wir einzuhalten haben. Und die letztlich auch unserem Wohl und unserer Sicherheit dienen. Das Wort Gehorsam kommt aus dem Lateinischen und ihm liegt das Wort obaudire zugrunde. Das bedeutet mit großer Aufmerksamkeit hören. Gehorsam erfordert im Grunde ein gehorchsames Leben und Handeln. Und nach dieser Einführung möchte ich mit Ihnen jetzt drei Bereiche anschauen. Hören, dass wir ein bisschen Zeit dazu haben. Erstens, Gehorsam und Ungehorsam im Alten und Neuen Testament. Was sehen wir da? Was lesen wir da? Zweitens, der Gehorsam von Jesus Christus. Und drittens, Gehorsam in unserem Leben. Bei allen drei Bereichen will ich mit Ihnen nachlesen, nachschauen, wie sich der Segen zeigt, der auf dem Gehorsam liegt. Und dabei verwende ich auch manche Zitate von Andrew Murray. Erstens, Gehorsam und Ungehorsam im Alten und Neuen Testament. Gehorsam ist ein zentrales Thema in unserer Bibel. Am Anfang stand der Ungehorsam der ersten Menschen. Gott wollte von Adam und Eva nur eines, dass sie auf ihn hören, horchen, seine Worte ernst nehmen. Wir lesen in 1. Mose 2,17, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ja, das haben sie gehört. Aber leider leiden sie ihre Ohren auch noch einer anderen Stimme. Sie hörten auf die Einflüsterungen der Schlange, hinter der der Feind steht, und hörten nicht auf ihren Schöpfer. Sie waren ungehorsam und damit begann das Unheil. Gehorsam gegen dieses eine einzige Gebot war die einzige Bedingung, dass der Mensch das Paradies und die Gemeinschaft mit Gott erleben und genießen durfte. Gott fordert weder Glaube noch Demut oder Liebe. Gehorsam ist der Ausdruck von allem anderen und schließt alles andere ein. Im letzten Buch der Bibel lesen wir in Offenbarung 14,12: Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Vom Anfang bis zum Ende, vom verlorenen Paradies bis zum wiedergewonnenen Paradies, geht es um das eine, den Gehorsam, sagt Andrew Murray. Bei jedem Anfang, Neuanfang in der Heilsgeschichte spielt der Gehorsam eine wichtige Rolle. Wer fällt Ihnen da jetzt so spontan ein? Altes Testament, wo hat der Gehorsam eine Rolle gespielt? Jona, ja, ganz, ganz richtig. Abraham, ja. Ja. Also ich fange mal mit Noah an. Von Noah lesen wir in 1. Mose 6, dass er fromm war und mit Gott lebte. Er kannte Gott und Gott kannte ihn. Mehr noch, Gott sprach zu ihm. Gottes Reden, seine Worte sind die Grundlage für unser Horchen und Gehorchen. Und was hörte Noah von Gott? 1. Mose 6, 14. Mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pecht innen und außen. Es folgen genaue Bauanweisungen und eine Begründung sowie das Versprechen des Bundes. Und dann folgt die beeindruckende Aussage, die wir da lesen in Vers 22. Und Gott tat alles, was ihm Gott gebot. Gehorsam bei Noah. Ohne die Arche hätte keiner überlebt, gäbe es keinen Bund mit Noah, keinen Regenbogen. Und so sehen wir bei Noah, Menschen, die tun, was Gott ihnen aufträgt, kann er gebrauchen, um Menschen zu retten und seine Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Abraham wurde erwähnt vorher, auch ein Mensch, der Gottes Stimme hörte. Er hörte sie nicht täglich, aber immer wieder klar und eindeutig, sodass er wusste, wo er dran war und was dran war. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 11, Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Glaube und Gehorsam stehen in einer engen Beziehung. Wenn wir gehorsam sein wollen, brauchen wir immer wieder auch den Glauben. Abraham ging dann von einer Herausforderung seines Glaubens zur anderen. Die größte war, das wissen Sie alle, dass als er seinen Sohn hergeben sollte. Auch zu diesem Glaubens- und Gehorsamschritt war er bereit. Und deshalb hörte er Gott sagen, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich will dein Geschlecht segnen und alle Völker auf Erden sollen gesegnet werden. Auch wir stehen heute durch Jesus unter diesem Segen. Wir sehen also schon bei Noah und Abraham, wie wertvoll Gehorsam in Gottes Augen ist und dass Gott seinen Segen auf gehorsame Menschen legt. Die Möglichkeit, ein Segen für die Welt zu sein, besteht darin, ein Mensch des Gehorsams zu sein, sagt Andrew Murray. Mose möchte ich noch kurz erwähnen. Dem fiel es ja wahrlich nicht leicht, Gott zu gehorchen, als er ihn vom Dornbusch weg zum Pharao schickte, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Er hatte berechtigte Einwände und konnte sich nicht vorstellen, diese Berufung anzunehmen. Sende, wen du senden willst, lautete seine Absage an Gott. Das Große, Gott lässt ihn ausreden. Er fährt ihm nicht über den Mund und sagt, sei still. Gott lässt ihn ausreden und versichert ihm seine Gegenwart und die Rückendeckung mit den Worten, ich will mit dir sein. Doch Mose findet, dass Gott sich einen anderen suchen soll. Schließlich gibt es doch genug andere, die das besser können, die besser reden können. Denken wir ja manchmal auch. Aber Gott gibt nicht auf und Mose bekommt seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt. Ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Auch wenn der erste Gehorsamsschritt manchmal holprig aussieht, Hauptsache, wir tun wie Mose den ersten Schritt und dann immer den nächsten, denn man ist nie fertig mit seinen Gehorsamsschritten. Mose geht dann im Gehorsam los und macht Erfahrungen mit Gott, die er sich nie hätte träumen lassen. Halten wir also fest, Gottes Gegenwart, Gottes Führung gehört denen, die ihm gehorchen. Segen und Gehorsam lassen sich nicht voneinander trennen. Deshalb schreibt Murray: Hüten wir uns davor, nur um eine Segnung zu beten. Lasst uns nach Gehorsam trachten und Gott wird für den Segen sorgen. Auch im Neuen Testament wird uns die besondere Bedeutung des Gehorsams nahegebracht. Beginnen wir diesmal mit einer Frau, mit Maria. Für sie bedeutete Gehorsam Gott gewähren lassen. Ihre Worte nach der Ankündigung, dass sie die Mutter des Erlösers werden würde, waren, lässt man Lukas 1, 38, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Bei ihr ist Gehorsam zunächst ein stilles Geschehen lassen. Vertrauensvoll öffnet sie sich dem Willen Gottes über ihrem Leben. Mir geschehe, das ist ihr in Freiheit gesprochenes Ja zu dem, was Gott in ihrem Leben vorhat. So kann Gehorsam aussehen. Ein in Freiheit gesprochenes Ja zu dem, was Gott in unserem Leben vorhat oder tut. Dieses in Freiheit gesprochene Ja zu dem, was Gott in unserem Leben tut und vorhat, brauchen wir immer wieder neu. Und nicht immer ist es leicht. Petrus lernte schon am Anfang seiner Nachfolge, wie wichtig es ist, zu tun, was Jesus sagt. Nachdem er mit den anderen eine Nacht vergeblich gefischt hatte, fuhr er am Morgen auf die Anweisung von Jesus, sicher müde und vielleicht auch nicht so hochmotiviert, nochmals hinaus mit den Worten: Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und dann lesen wir in Lukas 5, Vers 6, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Was lernt hier Petrus? Es ist kein Risiko zu tun, was Jesus sagt, auch wenn es meinen Erfahrungen zuwiderläuft. Doch die Fische waren nicht der einzige Segen seines Gehorsams. Über diesem Ereignis öffnete ihm Gott die Augen für seine eigene Sündhaftigkeit und die Größe Jesu. Und dazu erfährt er seine Lebensaufgabe, er soll Menschenfischer werden. Später macht Petrus vor dem Hohen Rat, der ihm ein Redeverbot erteilen will, deutlich: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch für Paulus hängen persönliche Berufung und Gehorsam eng zusammen. Als er vor dem König Agrippa stand, berichtet er von seiner Berufung, das Evangelium weiterzusagen und seinem Gehorsam Gott gegenüber. Zusammenfassend sagt er dem König: Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, also gehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Wie viel Segen wuchs aus diesem Gehorsam eines einzelnen Menschen, eines Mannes Paulus. Aus dieser Verfügbarkeit und Sendungsbereitschaft, die er hatte. Segen, von dem wir auch heute leben, dem wir seine Paulusbriefe lesen können. Ja, wir haben uns nun beschäftigt mit dem Gehorsam im Alten und Neuen Testament. War viel, gell? Und es kommt noch mehr. Dürfen Sie einmal tief durchatmen. Und dann kommt der zweite große Punkt, der Gehorsam von Jesus Christus. Der Gehorsam von Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte. Der Vater liebt diese Welt und deshalb sandte er seinen Sohn. Es gäbe kein Heil ohne Jesus und seine Bereitschaft, Gottes Willen zu tun und sich in diese Welt senden zu lassen. Stunde um Stunde war Jesus seinem Vater gegenüber absolut verfügbar und gehorsam. Mitchell Thomas sagt, es gab keinen einzigen Augenblick im Leben des Herrn Jesus, der ohne göttliche Bedeutung gewesen wäre. Denn in seinem Denken, Reden und Handeln war nie etwas, das seinen Ursprung nicht in Gott hatte. Unter allen Umständen wollte er den Willen seines Vaters tun. Römer 5,19 drückt präzise aus, was wir dem Gehorsam unseres Herrn verdanken. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Gerecht gemacht vor Gott sind Menschen, die ihr Leben im Glauben Jesus anvertraut haben, deren Schuld vergeben ist, in einer Beziehung zu Jesus Christus leben. Jetzt machen wir einen kleinen Einschnitt. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das Lied zu singen, Jesus dir nach, weil du rufst. Und es ist wieder Zeit, erst den Mundschutz anzulegen und dann singen wir miteinander. Ja, wir fragen, welche Kennzeichen hat der Gehorsam unseres Herrn? Erstens, für Jesus war sein Gehorsam ein alles durchdringendes Lebensprinzip und Freude. Für ihn bedeutet Gehorsam sein nicht ab und zu und dann und wann den Willen des Vaters zu tun, wenn es halt gerade mal passt. Gehorsam prägte sein ganzes Leben, denn er kam nur deshalb in diese Welt, um den Willen des Vaters auszuführen. Sein ganzes Leben, sein Leiden und Sterben war eine einzige Gehorsamstat. Und schon in Psalm 40 lesen wir die Prophetie, die auf Jesus hin gesprochen bzw. geschrieben wurde. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Gottes Willen zu tun war für Jesus nicht Last, sondern Freude. Er liebte es, dem Vater zu gefallen. Zweitens, für Jesus war dieser Gehorsam Bedürfnis. Seinen Jüngern sagte er, das lesen wir in Johannes 4,34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Speise gibt ja Kraft, nährt, stärkt. Gottes Willen zu tun, dem Vater verfügbar und gehorsam zu sein, gab Jesus Kraft auf seinem Weg. Drittens, durch seinen konsequenten Gehorsam konnte Jesus den Willen des Vaters wirklich tun. Er wusste auch nicht im Voraus alle Einzelheiten, wie wir es ja auch nicht wissen. Der Vater offenbarte ihm von Tag zu Tag, was dran war. In Jesaja 50, Vers 5 lesen wir die Voraussetzung. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Jesus lebte uns vor, wie ein gehorsames Leben aussieht. Und jeder Gehorsamschritt auf seinem Weg befähigte ihn, aufs Neue zu hören, was der Vater will. Beim Hören war er und sind wir aktiv beteiligt. Jesus sagt in Johannes 5,30, ich kann nichts von mir aus tun. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Suchen ist eine Aktivität. Nach dem Willen fragen ist eine Aktivität. Viertens, Jesus führte sein Gehorsam in den Tod. In Gethsemane rang er sich durch, Gottes Willen über seinem Leben geschehen zu lassen. Um jeden Preis sollte der Wille des Vaters erfüllt werden. Das war auch Ausdruck seiner Demut. In Philipper 2 lesen wir, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Niemand hat Jesus gezwungen, sein Leben zu lassen. Gerade bei ihm sehen wir, dass wirklicher Gehorsam nur in Freiheit möglich ist. Er hätte Gethsemane vom Vater mehr als 12 Legionen Engel erbitten und bekommen können. Aber er tut das nicht. Warum? Weil er ein höheres Ziel vor Augen hat. Weil er weiß, dass die Schrift, der Heilsplan, der uns alle betrifft, erfüllt werden soll. Es war ein Gehorsam in letzter Konsequenz und ganzer Freiheit. Der Vater belohnte den Gehorsam seines Sohnes mit einer alles überragenden Wertschätzung und Vollmacht. Wir lesen in Philipper 2, darum, weil er diesen Weg in der Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz gehorsam gegangen ist, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Fünftens, ein letztes zu diesem großen zweiten Punkt. Jesus war gehorsam, weil er den Vater und uns lieb hat. Er war und blieb abhängig vom Vater, den er liebte und von dem er sich geliebt wusste. Ja, es ist so, wenn wir uns geliebt wissen von Gott, dann fällt uns auch der Gehorsam leichter. Ich habe mir diese Tage mal bewusst gemacht, der Gott, der Mose am Dornbusch begegnet ist, das ist der Gott, der uns alle, der mich lieb hat. Muss man sich bewusst machen. Der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, ist der Gott, dass sie, der mich lieb hat. Jesus vertraute dem Vater vollkommen, dass dieser weiß, was er wann tut. Halten wir fest, der Gehorsam von Jesus kam aus seiner Liebe zum Vater. Er wusste sich vom Vater geliebt und liebte den Vater. Und das kann bei unserem Gehorsam Gott gegenüber nicht anders sein. Ja, und jetzt kommen wir zu uns. Drittens, unser Gehorsam. Als Christen bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Bürki fragt, wie lebenswirklich ist dieses Bekenntnis? Er schreibt, wenn Jesus wirklich unser Herr ist, dann muss sich das praktisch erweisen in unserem Alltag, in der Art und Weise, wie wir von uns und anderen reden, wie wir uns begegnen, wie wir gehorchen. Die Ehrfurcht vor seinem Namen muss durch unser Wesen ausgedrückt werden. Doch Abbe Tozer stellte fest, schon ein paar Jahre her, ein bemerkenswerter Irrglaube ist unter evangelikalen Christen aufgekommen. Christus nur wegen der Erlösung anzunehmen und sich anschließend das Recht herauszunehmen, ihm den Gehorsam zu verweigern. Bereits in der Bergpredigt fragt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Jesus begnügt sich uns gegenüber nicht mit einem gedanklichen Gehorsam, einer kopfmäßigen Zustimmung zu seinem Willen, der aber kein Vollzug, kein Handeln folgt. Er sucht bei uns den ganz konkreten, praktischen Gehorsam im Alltag. Wir stehen immer wieder in Gefahr, Jesus mit dem Mund als Herrn zu bekennen, aber ihn zu vergessen nach seinem Willen zu fragen, vergessen oder zu ignorieren, dass uns jetzt irgendeine leise Stimme gemahnt hat, tu das oder lass das. Sind nicht immer die großen, weitreichenden Entscheidungen. Sind manchmal die kleinen Dinge, die leisen Mahnungen. Was können wir tun? Woher kommt uns Hilfe? Erstens, wir müssen unseren Ungehorsam erkennen und beim Namen nennen. Und das ist ganz einfach. Wir dürfen es einfach vor Jesus aussprechen. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Vergib mir das bitte und danke, dass du mein Sühnopfer geworden bist. Gerade für unser Versagen, für unsere Schuld starb Jesus und wir dürfen sie ihm sagen und er vergibt uns. Unter dem Kreuz werden wir unsere Schuld immer los. Zweitens, aber es gibt auch was zu bedenken. Es gibt eine Quelle des Ungehorsams. Das ist unser Ich. Unser Ich wird in der Bibel auch als Fleisch und Geist bezeichnet. Unser Ich als Fleisch und das, was von Gott kommt, als Geist. Unser Streben, unabhängig zu sein, selbst zu entscheiden zu wollen, anstatt das zu tun, was der Herr uns klar gemacht hat oder heute sagt, das bringt uns in Schwierigkeiten. Deshalb ist immer wieder die Entscheidung notwendig, statt das eigene durchzuziehen, auf Jesus zu hören, statt Selbstbehauptung, Selbstverleugnung, statt Selbstverwirklichung, Christusverwirklichung. Wandelt im Geist, sagt uns Paulus. Dieses abhängige Leben von Jesus und vom Heiligen Geist hilft uns. Drittens, Gott sieht mein Verlangen, ihm zu gehorchen, meine Bitte, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Das wollen wir doch auch. Wir wollen doch Gott gehorchen. Und er sieht es und wir dürfen es ihm immer wieder auch sagen. Und wir dürfen ihm auch sagen, ich möchte noch besser lernen. Auf dich, Herr Jesus, du bist der gute Hirte und du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich möchte besser lernen, auf dich zu hören. Ich möchte noch besser lernen, auf die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Christa von Fiebern schreibt, es kommt darauf an, dass das innere Ohr des Herzens sich auftut für das, was der Geist uns zu sagen hat. Das ist Sache allerpersönlichster Verantwortung des Einzelnen. Und wir dürfen es machen wie Salomo. Er hat ganz einfach gebetet, gib mir ein gehorsames Herz. Ganz einfach, gib mir ein gehorsames Herz. Viertens, Jesus befähigt uns zum Gehorsam, weil er in uns lebt. So wie er, der Gerechte, meine Gerechtigkeit ist, so ist er, der Gehorsame, auch mein Gehorsam. Jesus will in mir den Gehorsam wirken, den er sich wünscht von mir, der aus der Liebe kommt, der ihn verherrlicht und den ich niemals aus mir selber hervorbringen kann. Und wir dürfen beten, wie es tausende junger Leute bei unserem Pfingstjugendtreffen vor ein paar Jahren gesungen haben, hat mich so tief beeindruckt. Die haben das aus voller Kehle gesungen, regiere du in mir. Die, die dabei waren, erinnern sich vielleicht. Ja, diesen Wunsch kann Jesus in unser Herz legen. Und er schafft es dann auch in unserem alltäglichen Leben. Mit unseren Anstrengungen scheitern wir. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich bin immer gehorsam, das wird nicht gelingen, das habe ich schon oft genug erlebt. Aber wenn ich sage, Herr, erinnere mich und hilf mir, dann werde ich erleben, dass es gelingen kann. Wir sind abhängig von Jesus, von Gehorsamschritt zu Gehorsamschritt. Und Birke schreibt, man kann nicht ein für alle Mal gehorchen. Man weiß nie im Voraus, welches der nächste Gehorsamschritt sein wird. Über unserem Gehorsam steht eine Seligpreisung des Alten Testaments. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wohl dem, das bedeutet gesegnet, steht in Sprüche 8,34. Worin besteht denn nun der Segen des Gehorsams? Wollen wir ja auch noch wissen. Erstens, Gottes Wille geschieht in meinem Leben. War bei Noah so, bei Mose. Und was wäre denn gewesen, wenn Noah sich verweigert hätte? Wenn Mose bei den Schafen geblieben wäre? Ihr Leben wäre völlig anders verlaufen. Wenn wir bei den großen und den ganz unscheinbaren Entscheidungen und Weichenstellungen Gottes Willen erkennen und tun, dann bleiben wir in Verbindung mit Jesus und er kann uns führen und gebrauchen. Leider besteht bei uns Menschen immer wieder die Gefahr, dass wir Gottes Wort oder die leisen Mahnungen so lange interpretieren und relativieren, bis was ganz anderes rauskommt. Wir wissen nicht immer sofort, was Jesus in einer bestimmten Situation will. Manchmal beten wir auch länger um Klarheit. Aber wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, schafft dies die Voraussetzung, dass wir ihn irgendwann auch wirklich erkennen. Zweitens, Gehorsam ermöglicht uns Erfahrungen mit Gott und Gott kann in unserem Leben seine Ziele verwirklichen und sich dadurch verherrlichen. Durch seinen Gehorsam hat Mose die Vertrauenswürdigkeit Gottes erlebt. Den Durchzug durch das Rote Meer mit dem Volk überstanden, die Wolken und Feuersäule gesehen, Gottes Freundschaft erfahren. Ja, wenn er bei den Schafen sitzen geblieben wäre, wenn er bei dem geblieben wäre, sende, wen du senden willst, nicht mit mir, dann wäre sein Leben um vieles ärmer verlaufen. Auch natürlich weniger anstrengend, ein bisschen weniger Stress, aber auch um vieles ärmer. Samuel erfuhr in wichtigen Fragen Gottes Führung und wurde zu einer bedeutenden Persönlichkeit, weil er sich von Gott leiten ließ. Und da könnten wir jetzt noch viele Namen nennen. Und sie alle haben erlebt, was Oswald Chambers schreibt. Wenn wir gehorchen, gleich wie geringfügig die Sache ist, steht die ganze Allmacht Gottes hinter unserem Handeln. Wenn wir gehorchen, gleich wie geringfügig die Sache ist, steht die ganze Allmacht Gottes hinter unserem Handeln. Manchmal stolpern wir weg, weil es so geringfügige Sachen sind. Wir nehmen es manchmal gar nicht so ernst. Das Ungehorsam oder halber Gehorsam Gott nicht gefallen, das sehen wir am Leben von Saul. In manchem hat er gehorcht, im anderen Dingen nicht. Da hat er seine eigenen Vorstellungen durchgesetzt. Gott nimmt es genau. Er lässt sich für den Gehorsam keine Ersatzleistungen anbieten. Die würde er nicht annehmen. Drittens, dem Gehorsamen offenbart sich Jesus in seiner Liebe. Er erlebt Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Kurz vor seinem Tod hat Jesus seinen Jünger darauf hingewiesen, in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also Gehorsam bedeutet geliebt werden und dass sich Jesus offenbart. Wenn wir aus Liebe zu Jesus gehorsam sind, steht nichts zwischen ihm und uns. Nichts zwischen dem Vater und uns. Und Jesus kann sich dann offenbaren. Er zeigt uns mehr von sich und seinen Gedanken. Er schließt uns das Wort Gottes durch den Heiligen Geist auf. Wenn wir aus Liebe gehorsam sind, bleibt die Beziehung zu Gott lebendig, ungetrübt. Und wir erfahren eine Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Denn Jesus sagt, wir werden bei diesem Menschen wohnen. Und das bedeutet doch Gemeinschaft, Beziehung. Viertens, Gehorsam lässt uns ein Segen sein. Gehorsam kann mit Opfern verbunden sein. Das erfahren manche unserer Glaubensgeschwister. Die unter Opfern treu bleiben, nicht hassen, nicht zurückschlagen, sondern für ihre Feinde beten und so ein Segen sind. Jeder Gehorsamschritt ist eine Entscheidung, ein Ja zum Willen Gottes, der uns im Wort Gottes gezeigt wird, den uns aber auch der Heilige Geist im Alltag hineinnimmt. Das kann dann bedeuten, seinen Plan zu ändern, weil Jesus uns drängt, jetzt was anderes zu tun, als was ich eigentlich vorhatte. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel erzählen. Kurt Schepbuch hat es erlebt. Rolf Schepbuch hat es erlebt. Herr Rolf Schepbuch, der Prälat war. Er hatte sich natürlich sein Tagesprogramm vorgenommen und dann hat es ihn aber gedrängt, innerlich einen Mann zu besuchen. Und dann hat er bei dem geklingelt und der Mann hat aufgemacht und sagt, hat es Ihnen gesagt? Schepbuch ging rein, sie haben sich unterhalten und dann stellt sich heraus, dass dieser Mann eine schwere Diagnose bekommen hat und morgens gebetet hat, Herr Jesus, schick mir doch den Chefbuch. Und jetzt hat er es erlebt. Das Chefbuch kam und sie konnten miteinander sprechen und beten. Das sind die kleinen Dinge des Alltags. Wenn der Herr Chefbuch gedacht hätte, ach, das kann ich irgendwann machen, dann wäre der Zeitpunkt vielleicht verpasst gewesen. Die kleinen Dinge, wo wir lernen wollen zu hören. Das können Anweisungen sein, sag das nicht, rede lieber was anderes, was dem anderen hilft und gut tut. Es kann der Impuls sein, sei großzügig und nicht geizig. Oder nimm dir jetzt Zeit zum Beten. Wie lässt dir vergelten? Gerade beim Beten denken wir ja manchmal, ach, das mache ich erst noch fertig und dann kommt wieder das Nächste, was ich fertig machen muss. Ein Impuls, entschuldige dich bei deiner Schwester, deinem Bruder. Versöhne dich. Sorge nicht, sondern bringe deine Sorgen mir. Sag's doch mir. Oder es gibt so einen Impuls in unserem Innern, bleib am Danken. Das hilft dir und anderen. Wir wissen das ja alles aus dem Wort Gottes, aber manchmal gibt uns Jesus durch seinen Geist auch noch so einen Impuls mitten hinein im Alltag. Und da fängt unser Gehorsam an. Es sind nicht immer die großen Dinge. Biblischer Gehorsam ist immer eine Antwort auf das Wort Gottes, das wir lesen, oder auf das Reden Gottes zu uns persönlich. Manchmal schenkt uns der Herr in ganz existenziellen Fragen ein Wort, das uns den Weg weist. Oder er gibt uns ins Herz, was wir tun sollen. Wie Nehemia das erlebt hat oder der Herr Schiffbuch. Halten wir fest, Gehorsam ist eine Herzenshaltung, eine notwendige Herzenshaltung für jeden, der Jesus nachfolgt. Und es stimmt, was der Herr sagt, wer mir gehorcht, dem geht es wohl. Der lebt im Einklang mit mir, der erfährt meine liebende Gegenwart und Führung. Und ich stehe mit meiner ganzen Allmacht hinter ihm. Und das bedeutet Segen. Jetzt beten wir noch miteinander. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Welt und du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Wir wollen dich jetzt bitten für unsere neuen Pfarrer in Eidlingen, dass du ihn segnest, zum Segen setzt hier im Ort. Und darüber hinaus wollen dich bitten auch für Schwester Christa, die nach Brandenburg aufbricht und dir dort dienen wird. Leg auch deinen Segen auf sie und ihren Dienst und auf die Menschen dort. Und danke, Herr, du kennst unseren Alltag hier und du willst uns die Ohren öffnen, dass wir hören, wie Jünger hören. Dafür danken wir dir. Hilf uns, dir zu gehorchen als Menschen, die dich kennen und lieben. Wir wollen gern ein gehorsames Herz haben und in deiner Kraft tun, was du möchtest, und als deine Geborgenen und Gesegneten leben. Amen. Jetzt singen wir noch ein Segenslied. Jesus Christus segne dich. Ja? Zum Gehorsam gehört Ordnung und Liebe. Ja, also Herr Beisch ergänzt für uns, in seinem langen Leben hat er die Erfahrung gemacht, zum Gehorsam gehört Ordnung und Liebe. Ja. Okay, das ist ein, Also, Ordnung und Gehorsam sieht herbei, schon hat er erlebt, gehört zusammen. Manchmal sieht man das auch im Äußeren, haben sie gesagt, gell? Manchmal sieht man es auch im Äußeren, haben sie gesagt, ja. Also dann singen wir jetzt noch miteinander das Lied. Jetzt wünsche ich Ihnen einen bewahrten Heimweg und eine neue Woche, die hat ja heute schon begonnen, unter Gottes Segen. Auf Wiedersehen.